wirklich schön, zwar nicht in eure Gesichter zu sehen, aber immerhin euch so in den Reihen wieder sitzen zu sehen, so gemeinschaftlich, das tut echt gut. Ich habe in der vergangenen Woche, hat eine Kollegin mir ein Bild gezeigt, um zu demonstrieren, wie es ihr gerade geht. Wir sehen das Bild jetzt hoffentlich an der Wand. Ich hoffe, ihr könnt es dann auch sehen. Ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt. Dieser Mensch sagt, die Erde versinkt im Chaos. Wieso tust du nichts? Und Gott sitzt auf dieser Wolke mit der Katze im Schoß und sagt, wie denn? Die Katze schläft. Irgendwo da oben sitzt ein alter Mann, dem das ganze Chaos auf der Erde über den Kopf gewachsen ist und der offensichtlich nicht mehr eingreifen kann oder nicht mehr eingreifen will. Und ich glaube, so geht es vielen im Moment. Wir haben den Eindruck, um uns herum passiert einfach nur noch Schreckliches. Wir haben Angst, wir machen uns Sorgen, wir wissen ja nicht, was auf uns zukommt. Wir fühlen uns hilflos und machtlos angesichts mancher persönlichen Schicksale, aber eben auch angesichts des Weltgeschehens. Ja, wir haben den Eindruck, die Welt versinkt im Chaos. Christian hat uns in der vergangenen Woche dazu ermutigt, diese Gefühle vor Gott auszuschütten, sie ihm hinzuhalten. Und ich glaube, viele von uns tun das auch. Aber was tut Gott? Wir wollen uns heute Morgen ein bisschen auf den Weg Richtung Ostern machen. Und ich lese dazu einen Predigttext, der für heute auch angegeben ist. Und anschließend werden Lena und ich versuchen, diesen Text so im Gespräch ein bisschen zu entfalten und vielleicht auch so ein bisschen rauszufinden, was das für uns heute bedeuten könnte. Ich lese aus Matthäus 26 die Verse 36 bis 46 aus der Neues Leben Bibel. Dann nahm Jesus sie, seine Jünger, mit in einen Olivenhain mit dem Namen Gethsemane. Dort sagte er zu ihnen, bleibt hier sitzen, während ich ein Stück weitergehe, um zu beten. Petrus und die beiden Söhne des Zebedäus, Jakobus und Johannes, nahm er mit. Er war sehr traurig und schreckliche Angst quälte ihn. Er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht mit mir. Er ging noch ein bisschen weiter, sank zu Boden und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, lass den Kelch des Leides an mir vorübergehen. Doch ich will deinen Willen tun, nicht meinen. Dann kehrte er zu den Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Er sagte zu Petrus, konntet ihr nicht wenigstens eine Stunde mit mir wach bleiben? Bleibt wach und betet, sonst wird euch die Versuchung überwältigen. Denn der Geist ist zwar willig, aber der Körper ist schwach. Und wieder ließ er sie zurück und betete, mein Vater, wenn dieser Kelch nicht an mir vorübergehen kann, dann geschehe dein Wille. Wieder ging er zu den Jüngern zurück und sah, dass sie schliefen, denn sie konnten ihre Augen nicht offen halten. Da ging er ein drittes Mal fort, um zu beten, und sprach die gleichen Worte. Dann kehrte er zu den Jüngern zurück und sagte, schlaft ihr immer noch? Ruht ihr euch immer noch aus? Nun ist es soweit. Der Menschensohn wird in die Hände der Verbrecher ausgeliefert. Kommt, lasst uns gehen. Seht, mein Verräter ist da.
Jesus war traurig und schreckliche Angst quälte ihn. Er musste also gewusst haben, was auf ihn zukommt.
Ja, das denke ich schon. Hier wird tatsächlich ein ganz anderer Jesus gezeigt als sonst.
Wie meinst du das?
Naja, normalerweise begegnet uns in den Evangelien ein souveräner Jesus, der Menschen heilt, der sogar von den Toten auferweckt, der Geister austreibt, der Brot vermehrt, der seine Jünger lehrt und sich gelassen und klug mit den Pharisäern auseinandersetzt. Und hier ist Jesus plötzlich schwach und ängstlich. Er braucht seine Freunde.
Stimmt, so kannte man Jesus bis dahin gar nicht. Ich denke auch lieber an den starken Jesus, der immer für mich da ist und der mir in jeder Situation beisteht und mir helfen kann.
Ja, So geht es mir einerseits auch. Und andererseits, muss ich sagen, bringt mir das Jesus auch näher. Er war ein Mensch mit Gefühlen. Er kannte Angst, er kannte Trauer, er kannte Einsamkeit, quälende Gedanken. Und deshalb kann er mich auch verstehen und mir nahe sein, wenn ich solche Gefühle habe. Das finde ich gerade im Moment angesichts all dessen, was um uns herum geschieht, irgendwie tröstlich.
Ja, du hast recht. So habe ich das noch nie gesehen. Dann ist es aber umso krasser, dass seine Freunde eingeschlafen sind, obwohl Jesus sie gebeten hat, wach zu bleiben.
Vermutlich war es schon ziemlich spät. Vorher hatten sie ja das Abendmahl gefeiert und Jesus hatte ihnen angekündigt, dass einer aus ihrer Mitte ihn verraten würde. Das muss wohl auch sehr aufwühlend gewesen sein und vielleicht hatte dieses Gespräch sie einfach sehr mitgenommen.
Ach ja, genau. Und Petrus hatte doch behauptet, dass er ihn auf keinen Fall in den Stich lassen würde. Der hat den Mund immer ganz schön voll genommen.
Ja, richtig. Aber auch die anderen Jünger haben beteuert, dass sie bei Jesus bleiben würden und ihn niemals verleugnen würden. Das steht nur einen Vers vor unserem Text.
Tja, und dann konnten sie noch nicht mal wach bleiben. Warum hat Jesus die Jünger überhaupt zurückgelassen und ist alleine zum Beten gegangen? Er hätte sie doch mitnehmen können und sie bitten können, mit ihm zu beten.
Ja, das habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Wenn man traurig ist und Angst hat, dann ist man ja eigentlich nicht so gerne alleine.
Aber das war er ja nicht. Er hat ja mit Gott geredet, mit seinem Vater also.
Du meinst, er wollte vielleicht tatsächlich alleine mit Gott sein? Dann hat er in seiner Angst und Not also nicht in erster Linie die Nähe seiner engsten Freunde gesucht, sondern die Nähe seines Vaters im Himmel.
Genau. Und das finde ich doch irgendwie verständlich. Wenn es einem so richtig dreckig geht, dann will man einerseits, dass echte Freunde zu einem halten. Aber man merkt auch, dass man irgendwie alleine dadurch muss.
Ja, und das treibt einen dann ins Gebet, weil man weiß, dass hier jetzt höchstens Gott noch helfen kann.
Zumindest theoretisch. Gott hat Jesus die Angst ja nicht wirklich weggenommen. Und er hat auch überhaupt nichts an der Situation verändert.
Ja, und solche Erfahrungen kennen wir, denke ich, alle. Wenn ich das so erlebe, dass Gott einfach nichts tut, obwohl ich ihn so sehr um dies oder das bitte, dann fange ich oft an Gott zu zweifeln. Vielleicht nicht in der Form, dass ich Gott nichts mehr zutraue, sondern eher so, dass ich mich frage, ob er mich überhaupt sieht, ob er meine Not überhaupt wahrnimmt oder ob ich ihm vielleicht egal bin, weil er nichts ändert und weil er nicht eingreift.
Ob Jesus sich das auch gedacht hat?
Ich weiß es nicht. Mir scheint, dass er während dieses dreimaligen Betens eine gewisse Entwicklung durchgemacht hat. Zuerst betet er, wenn es möglich ist, lass den Kelch des Leides an mir vorübergehen. Doch ich will deinen Willen tun, nicht meinen. Beim zweiten Mal betet er, wenn dieser Kelch nicht an mir vorübergehen kann, dann geschehe dein Wille. Und das betet er dann beim dritten Mal genauso. Das heißt also, beim ersten Mal bittet er noch ganz konkret darum, dass er nicht leiden muss, drückt aber schon mal seine Bereitschaft aus, Gottes Willen zu tun. Und beim zweiten und dritten Mal geht er davon aus, dass er leiden muss und bittet quasi nur noch darum, dass auch Gott in seinem Leiden, dass sein Wille geschieht.
Was bedeutet eigentlich dieser Kelch des Leidens?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe das mal nachgelesen. Also hier geht es tatsächlich nicht nur um das Leiden, sondern im Alten Testament deutet der Kelch, den man auch mit Becher übersetzen kann, gewöhnlich das Ausgießen des Zornes Gottes. Das bedeutet, Jesus wusste, dass er nicht nur leiden muss, sondern dass er den Zorn des Vaters erdulden muss. Er tritt dem Tod in dem Wissen entgegen, dass sein Vater nicht für ihn sein würde, sondern quasi mit einem Gerichtszorn gegen ihn.
Kein Wunder also, dass Jesus solche Angst hatte. Steht nicht irgendwo, dass er sogar Blut schwitzte?
Genau, das steht im Lukas-Evangelium. Da heißt es, dass er so sehr von Angst erfüllt war und so sehr kämpfte, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Es muss wirklich sehr schwer für ihn gewesen sein.
Für mich drückt dieses Gebet von Jesus ein wahnsinniges Vertrauen zu Gott gegenüber aus. Wenn ich um etwas bitte, dann wünsche ich mir in der Regel auch, dass genau das geschieht. Und wenn ich weiß, dass irgendwas Schweres oder Schlimmes auf mich zukommt, würde ich darum bitten, dass es doch nicht ganz so schlimm wird. Sich so ganz dem Willen Gottes unterzuordnen, kann ich mir kaum vorstellen.
Ja, zumal wenn man so wie Jesus weiß, dass es in den nächsten Tagen so richtig schlimm wird, dass so richtig viel Übles auf einen zukommt. Dass Gott es zulassen wird, dass man von seinen besten Freunden verraten und verlassen wird. Dass man öffentlich verspottet und gequält werden wird. Dass man schlimmste Schmerzen ertragen muss. Und dass einen am Ende auch noch Gott selber verlassen wird. Deswegen hast du recht. Es drückt ein grenzenloses Vertrauen Gott gegenüber aus, sich so ganz und gar in seine Hand zu geben und quasi trotz allem schlicht davon auszugehen, dass Gott schon weiß, was er tut und dass es richtig und gut so ist.
Wie ist das eigentlich bei dir mit dem Gottvertrauen? Ich dachte immer, du vertraust Gott auf jeden Fall.
Ja, das tue ich eigentlich auch. Aber ich versuche doch meistens erstmal alles alleine zu regeln, zumindest alles, was ich alleine regeln kann. Und wenn es dann aber doch anders kommt, als ich es mir gewünscht habe, dann bin ich oft ganz schön enttäuscht und auch schon mal sauer auf Gott, weil ich denke, dass er sich nicht so wirklich drum gekümmert hat. Natürlich weiß ich theoretisch auch, dass er mein ganzes Leben in seiner Hand hat und dass er weiß, was er tut und was er zulässt. Aber manchmal fühlt sich das eben nicht so danach an. Wie ist das bei dir?
Naja, ich habe ja noch nicht ganz so viel Lebenserfahrung und habe auch noch nicht so wirklich viel Schlimmes durchgemacht. Aber eigentlich wünsche ich mir schon, dass ich so vertrauen kann auf Gott.
Mhm. Wenn man sich dann mal die Situation aus der Sicht Gottes ansieht, dann erhält man nochmal eine ganz andere Perspektive.
Wie meinst du das?
Gott hat ja ebenfalls gewusst, was auf Jesus zukommen würde. Und das ist ja schon bei uns menschlichen Eltern so, dass es einem eben nicht egal ist, wenn die eigenen Kinder leiden und Schlimmes erleben. Im Gegenteil, manchmal schmerzt einen das noch mehr, als wenn man selber Schlimmes erlebt. Das heißt, es muss für Gott unglaublich schwer gewesen sein und sehr schmerzhaft gewesen sein, das Leiden Jesu, seine Angst, seine Qual, dann auch den Spott und die Schmerzen mit anzusehen und nicht eingreifen zu können.
Aber Gott hätte ja eingreifen können.
Stimmt, das unterscheidet ihn dann wieder von uns Menschen. Wir können oft nur hilflos daneben stehen und zusehen, wie unsere Kinder oder andere Menschen, die uns nahestehen, leiden oder auch andere Menschen und können in der Regel gar nichts daran ändern. Du hast recht, Gott hätte das tun können. Was wäre dann passiert?
Jesus hätte nicht gelitten. Er wäre vielleicht gar nicht gestorben.
Ja, und dann wären wir alle heute Morgen nicht hier. Keiner von uns hätte die Möglichkeit, Gott in irgendeiner Weise näher zu kommen. Wir müssten uns alle weiterhin darum bemühen, alles richtig zu machen. Wir würden immer wieder scheitern und niemand würde uns vergeben. Es gäbe keine Gnade.
Eine schreckliche Vorstellung. Wie gut, dass Jesus nicht, dass Gott nicht eingegriffen hat. Hm. Wie gut also, dass er das Gebet Jesu, zumindest das erste, nicht erhört hat.
Das meinte ich eben mit der anderen Perspektive. Aus der Sicht Gottes war es sicher schrecklich, Jesus so leiden zu sehen. Aber er liebte eben auch jedes seiner Geschöpfe, also dich und mich. Und er wusste, dass es keine andere Möglichkeit geben würde, um uns mit ihm zu versöhnen, uns zu begnadigen, uns zu retten.
Und Jesus wusste das ja auch. Mhm. Und hat sich deshalb so ganz dem Willen Gottes ergeben. Weil er wusste, dass Gott einen größeren Plan mit seinem Leiden verfolgt.
Ja, und genau das möchte ich auch lernen. Darauf zu vertrauen, dass Gott eben in größeren Dimensionen denkt. Dass er weiß, was gut und richtig ist. Für mich und für die Menschen, für die ich bete. Und auch für unsere Welt. Ich möchte lernen, so zu beten wie Jesus. Mich dem Willen Gottes zu ergeben und nicht immer wieder daran zweifeln, ob er mich noch sieht und hört.
Das möchte ich auch lernen. Aber ich vermute, das bedeutet, dass eben viele Dinge nicht erhört werden. Mhm. Und Gott manches in meinem Leben geschehen lässt, was ich mir nicht wünsche.
Ja, aber wir können das im Kleinen einüben, indem wir eben auch schon bei den Alltäglichkeiten darauf achten und darauf vertrauen, dass Gott es richtig macht. Und wir nicht alles im Griff haben müssen.
Du meinst also, dass ich zum Beispiel vor meiner nächsten Klassenarbeit keine Panik haben muss, sondern einfach so gut es geht lerne und dann darauf vertraue, dass Gott mich da durchträgt.
Genau so können wir das lernen.
Das ist ja schon mal schwer genug. Jesus muss ganz schön enttäuscht gewesen sein von seinen Freunden. Er sagt zu Petrus, konntet ihr nicht wenigstens eine Stunde mit mir wach bleiben?
Ja, und dann sagt er weiter, bleibt wach und betet, sonst wird euch die Versuchung überwältigen, denn der Geist ist willig, aber der Körper ist schwach.
So fühlt sich das oft an, wenn ich vor den Hausaufgaben sitze. Aber im Ernst, was bedeutet es, wach zu bleiben und zu beten? Heißt das, dass man so gar nicht mehr schlafen soll?
Nein, das kann Jesus nicht gemeint haben. Er hat ja selber auch geschlafen. Mich erinnert das an ein Wort von Paulus aus Epheser 6, Vers 18. Betet immer und in jeder Situation in der Kraft des Heiligen Geistes. Bleibt wachsam und betet für alle, die zu Christus gehören. Ich glaube, damit ist gemeint, dass wir ständig in einer Gebetshaltung leben sollen. Dass wir immer darauf achten sollen, für wen oder was wir beten können. Natürlich auch für das Weltgeschehen, aber eben auch mitten im Alltag. In der Schule, beim Einkaufen, auf der Arbeit, wenn wir uns mit Freunden treffen, im Straßenverkehr. Und vielleicht auch tatsächlich nachts, wenn wir wach werden und nicht mehr einschlafen können. So geht's mir oft und dann versuche ich, so die Gedanken, die mir kommen, in ein Gebet umzuwandeln. Das gelingt mir nicht immer, aber ich denke, das könnte gemeint sein. Bete für alles, was dir in welcher Situation auch immer in den Sinn kommt, und zwar im Vertrauen darauf, dass Gott sich auch wirklich darum kümmert.
Wenn einem das so gelingen würde, dann müsste man sich ja gar keine Sorgen mehr machen, oder? Und man könnte manche Dinge sehr viel entspannter angehen.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass Jesus durch dieses Beten innerlich gestärkt und ruhiger über seine Situation wurde. Er sagt am Schluss, nun ist es soweit. Der Menschensohn wird in die Hände der Verbrecher ausgeliefert. Kommt, lasst uns gehen, seht, meine Verräter sind schon da. Insofern hat Gott ihm vielleicht nicht unbedingt die Angst weggenommen, aber er hat ihn offensichtlich so gestärkt, dass Jesus dann mutig und entschlossen seinen Leidensweg gegangen ist. Er ist quasi sehenden Auges in sein Unglück gelaufen, weil er wusste, dass er damit den Willen Gottes tut und dass es deshalb richtig so ist.
Vertrauen lohnt sich also, meinst du? Auch wenn Gott unsere Gebete nicht erhört, wie wir uns das oft wünschen? Auch wenn es richtig schwer wird und wir durch richtig schlimme Situationen hindurch müssen? Auch wenn die Welt scheinbar im Chaos versinkt und wir hilflos und machtlos daneben stehen?
Ja, ich glaube, genau das können wir durch diesen Bibeltext heute Morgen lernen. Gott hat selber daran gelitten, dass er Jesus diesen Leidensweg gehen lassen musste, weil er uns unbedingt retten wollte. Und ich glaube, dass Gott auch an vielen Dingen leidet, die heute so auf der Welt passieren. Aber weil er eben eine größere und weitere Perspektive hat, als wir das auch nur erahnen können, deshalb dürfen wir wissen und uns immer wieder darauf verlassen, dass Gott absolut vertrauenswürdig ist. Und dass wir ihm deshalb in jeder Situation, in den kleinen wie auch in den großen Dingen, vertrauen und uns seinem Willen ganz überlassen können.
Also wenn uns das so gelingt, dann wäre das ein richtig starkes Zeugnis für unsere Umgebung, für deine Arbeitskollegen und für meine Freunde.
So ist es. Amen.